Karriere-Marketing-Podcast. Es ist wieder Dienstag und heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema. Wir sprechen über Fehler, die du vermeiden kannst in deinem Positionierungsprozess.
Vermeiden solltest. Und wir sprechen nicht nur über Fehler, sondern auch über Möglichkeiten, über Positionierungsstrategien. Aber was das alles heißt, wir haben eine pickepacke, vollgepackte Folge. Hör einfach rein.
Du hörst den Karriere-Marketing-Podcast.
Karriere-Marketing-Podcast.
Mit dem Mann fürs Marketing, Christian Hilgers.
Und dem Personalexperten Tobias Ganz. Tobias Ganz.
Die Abkürzung für deine Karriere.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Tobias, herzlich willkommen zur 16. Folge.
Ist es schon die 16. Folge?
Es ist schon die 16. Folge.
Kurze Korrektur, es ist sogar schon die 17. Folge.
Karriere-Marketing-Podcast.
Da sind wir wieder.
Ja, wollen wir direkt reinspringen?
Würde ich sagen.
Was haben wir heute mitgebracht?
Also, wir sprechen heute über maßgebliche Fehler, die man innerhalb der Positionierung machen kann. Und das ist natürlich auch ein Thema, das relevant ist für dich als Zuhörer hier dieses Podcasts. Denn es macht ja Sinn, sich zu positionieren, auch als Angestellter. Nicht nur für Unternehmen ist es wichtig, auch für die eigene Personal Brand. Und genau da wollen wir heute über die klassischen 4 Fehler sprechen, die man in diesem Zusammenhang machen kann.
Und natürlich nicht nur über die Fehler, sondern auch über die Positionierungsmöglichkeiten. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, was man wie machen kann. Aber wie kann ich mich überhaupt positionieren? Was gibt es für Strategien? Was gibt es für Ideen? Genau das wollen wir heute besprechen. Und wir haben natürlich auch einen Song der Folge mitgebracht. Wie immer.
Richtig.
Das ist von den New Radicals, You Get What You Give. Warum?
Wir haben diesen Song gewählt, denn er beschreibt sehr gut, wenn du Energie in eine Thematik steckst, respektive in die Positionierung für deine eigene Personal Brand, für deine eigene Karriere, dann hast du langfristig gesehen einen Vorteil. Denn diese Zeit, die du vorher investierst und dir Gedanken machst, welche Strategie wähle ich, was möchte ich eigentlich erreichen, wo möchte ich hin, wie sieht meine Zielgruppe aus und noch viele andere Dinge, lohnt sich es am Ende des Tages, dann mal genauer hinzuschauen und letztendlich einen Benefit zu halten, auch wenn der zumindest am Anfang des Prozesses noch nicht klar sichtbar ist. Und das wird in dem Song sehr, sehr gut beschrieben und deswegen passt der sehr, sehr gut auch heute
genau
zu dieser Folge.
Also wenn man sich ein bisschen die Lyrics durchliest, das sollte man auf jeden Fall machen. Dieser Text ist voll von schönen Anspielungen und so weiter und auch schönen Zeilen wie zum Beispiel "Don't give up, you've got a reason to live, can't forget, we only get what we give." Soll heißen auch, dranbleiben. Genau das, was du gesagt hast, ist das Allerwichtigste, wenn wir uns positioniert haben, dass wir das dann halt auch durchziehen. Und das ist ja quasi schon die Mega-Überleitung zu den Strategien, welche Strategien es überhaupt gibt.
Es gibt unterschiedliche Strategien, die man wählen kann für seine eigene Positionierung. Und an dieser Stelle möchten wir kurz nochmal in das Unternehmensmarketing springen. Klassischerweise, Christian, welche Strategien kann man in diesem Zusammenhang denn fahren? Welche haben sich bewährt? Welche Strategien wenden Unternehmen an?
Genau, also ich muss oder will kurz einen Rückgriff machen. Die Idee der Positionierung ist zu Ende der 70er Jahre entstanden, im Zuge eines Artikels für ein Managementmagazin und wurde dann so ein bisschen aufgebaut und so Mitte der 80er war das ein Riesenthema und da haben sich so quasi 4 Strategien herauskristallisiert, weil Positionierung war zu Anfang insbesondere für große Unternehmen, die auch entsprechend Produkte positionieren wollten, relevant. Und zu diesen 4 Strategien, die dort einfach auch dann zum Tragen kamen, war unter anderem die erfolgversprechendste Strategie, die Nummer 1 zu werden. So, das war in den 80ern hier und da vielleicht nochmal entsprechendes Budget vorausgesetzt. Ein bisschen einfacher als vielleicht noch heutzutage, weil es einfach gar nicht so ganz viele Mitbewerber gab und so weiter. Und wenn ich die Nummer 1 bin, dann habe ich auf jeden Fall schon relativ viel richtig gemacht. Was sind so typische Nummer 1 Unternehmen? Das sind zum Beispiel Nivea, das ist Tempo, die auch mit ihrem Markennamen eine ganze Produktsparte geprägt haben. Also gib immer ein Tempo, ist synonym, genau wie Nutella, für entweder Taschentücher beziehungsweise halt Nuss-Nougat-Cremes. Und genau das ist das, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich extrem viel richtig gemacht und das ist eines der ersten Ziele, allerdings natürlich auch am schwierigsten zu erreichen.
Bezogen auf die eigene Karriere würde das also bedeuten, ich setze mir als Strategie, ich will die Nummer 1 werden im Unternehmen, zum Beispiel wenn ich im Vertrieb arbeite, der beste Vertriebler, oder ich will hierarchisch an die Nummer 1, also auf Platz 1 kommen sozusagen, ich will vielleicht Geschäftsführer werden oder ich will Abteilungsleiter werden, je nachdem, was für ein Ziel man sich in dem Zusammenhang setzt.
Und da muss ja nicht Schluss sein, ne? Also ich kann natürlich auch dann schauen, okay, Unternehmen ist mir nicht genug, Konzern ist mir nicht genug, sondern ich will vielleicht in der Branche auch die Nummer 1 werden. Da kann ich natürlich auch mal gucken, bei meinem Verband oder wem auch immer, auch die entsprechenden Posten zu bekleiden. Aber umso höher ich natürlich komme, umso dünner wird die Luft und umso härter wird der Wettbewerb. Ja. Dementsprechend Nummer 1 zu werden, ist eine schöne Idee und ein schönes Ziel. Allerdings häufig dann auch vielleicht für viele auch gar nicht so ganz erstrebenswert, weil es gehört dann auch je nach Branche auch viel Ellbogenmentalität dazu. Da muss man dann auch der Typ und die Typin für sein, ist nicht unbedingt jedermanns und jeder Fraus Sache.
Gut, dass wir an der Stelle noch andere Strategien haben, die man verfolgen kann, genau, und nicht nur die Nummer 1 zu werden. Man kann zum Beispiel auch die Nummer 2 werden. Was hat es damit auf sich?
Also, klassischer Spruch, ne? Wenn du es nicht schaffst, die Nummer 1 zu werden, dann versuch wenigstens die Nummer 2 zu werden, weil auch damit, wenn wir nochmal so im Unternehmenskontext sind, lässt sich noch ganz viel Geld generieren. Wenn wir jetzt natürlich uns mal anschauen, gerade so in den 80er, 90ern, größter Burgerbrater war McDonald's, klassische Nummer 2 ist Burger King. Oder wenn wir halt mal schauen, Coca-Cola als Nummer 1 im Cola-Markt, dann natürlich Pepsi als Nummer 2, als klassische. Oder, und da bin ich dann doch auch nochmal so straight in den Ende der 70er, Anfang der 80er, glaube ich, gab es in den USA einen großen Kampf um die Nummer 1, Nummer 2 Position, was Mietwagen anging. Und Hertz war ganz, ganz lange Zeit oder war die Nummer 1, die unangefochtene. Und Avis hat sich überlegt, ey, wir wollen auch mal irgendwie ein bisschen mehr Mietwagen verleihen. Wie kriegen wir das hin? Die haben über Jahre, lange, lange Zeit, haben die rote Zahlen geschrieben, sind dann an eine sehr gute Werbeagentur geraten und haben dann eine Kampagne aufgesetzt, die bewusst Avis als Nummer 2 positioniert, die dann dazu geführt hat, dass Avis auch ganz flugs auch in die schwarzen Zahlen dann auch sich manövrieren konnte. Und die Strategie war halt ganz einfach: Warum sollten Sie bei uns einen Mietwagen mieten? Also warum sollten Sie zu uns kommen? Ganz einfach, weil wir uns mehr bemühen. Und da steckt in diesem Slogan, steckt so ganz, ganz viel drin. Es steckt ein Warum da drin für die Kunden. Es steckt auch ja ganz viel Sympathiefähigkeit auch darin. Das heißt, wir haben ja häufig diesen David- und Goliath-Effekt. Wir haben Sympathien für die kleineren Vereine im DFB-Pokal oder halt für die kleineren Unternehmen, die halt ein Herausforderer sind. Und alles das steckt in dieser Kampagne drin, die übrigens im Nachhinein dann auch zu einer der 10 besten Werbekampagnen jemals in der Werbehistorie gewählt wurden. Und das zeigt, welchen Impact sie hatte. Und das ist eine extrem starke Strategie. Wie könnte das jetzt im Jobkontext aussehen?
Genau, das lässt sich auch sehr gut auf den Jobkontext übertragen. Vielleicht will man ja auch gar nicht die Nummer 1 sein. Man kann ja sagen, okay, die Nummer 2, das passt auch für mich. Das ist ein erstrebenswertes Ziel. Zum Beispiel, wenn ich gar nicht der Abteilungsleiter werden will, wäre doch beispielsweise die Teamleitung als Ziel eine wunderbare Alternative. Dort befindet man sich dann auch auf einer Position, wo man durchaus Einfluss hat. Man hat sein Team. Es gibt noch eine gewisse Nähe, also auch wieder Sympathie, ne? Man ist nicht der Entscheidungsträger der Abteilung, sondern ist wirklich näher am Operativen, am Team dran und hat durchaus eine gewisse Wirkung auch in dem Unternehmen. Das wäre jetzt auch nur ein Beispiel, die Nummer 2 zu sein. Oder Nummer 2 in der Branche, gerade auch schon beschrieben, wäre ja auch durchaus ein erstrebenswertes Ziel, darauf hinzuarbeiten.
Genau. Ich muss gerade irgendwie an Star Trek denken, an die Nummer 2, aber das war auch die perfekte Jobbeschreibung für William Riker in dem Fall.
Ja. Und es heißt ja nicht, dass, wenn man irgendwann mal die Nummer 2 wird, dass man nicht nochmal auf Platz 1 streben kann letztendlich.
Genau.
Ne? Weil es ist ja, man macht sich auf den Weg und geht Schritt für Schritt. Aber besonders für den Beginn, um Sympathie aufzubauen, um vorwärts zu kommen, um, wie schon gesagt, eine klare Strategie zu verfolgen, ist das ja durchaus ein Ansatz, den man auch verwenden kann.
Und wir haben es häufig auch in der Positionierung, dass wir natürlich Bereiche haben, die sich überschneiden. Und es gibt natürlich noch eine weitere Strategie. Das ist nicht die Art von Produkt oder halt so eine Art Gegenstrategie, die auch sehr, sehr gut in Kombination mit der Nummer 2 einsetzbar ist. Soll heißen, wenn wir jetzt mal noch wieder ins Unternehmensmarketing springen, Vitamalz hat das Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr gut gemacht. Die haben eine Werbekampagne lanciert, wo sie sich als Nicht-Cola positioniert haben. Also wir sind das andere Produkt, das andere Getränk, was sehr gut schmeckt. Wenn man mal bei YouTube so ein bisschen schaut, Vitamalz, historische Werbung und so weiter, dann findet man einige Werbespots von einem so, ja, typischen Deutschen, so Klischee-Deutschen quasi, der durch die USA tourt und dann halt mit so einem Vitamalz-Träger dann zum Beispiel bei einem Konzert eines internationalen amerikanischen Stars natürlich irgendwie im Backstage sitzt und dann diesem Star dieses Vitamalz-Getränk reicht. Und dann halt dieser klassische Spruch, der über mehrere Werbespots hindurch dann kam, oh, what kind of Coke is it? No, das ist keine Cola, das ist Vitamalz. Und es ist so klassisch diese Gegenpositionierung. Einerseits natürlich eine gute Strategie, auch eine gute Strategie, um sich als Nummer zwei dann halt zu positionieren, wenn ich nicht die Nummer eins im Softgetränkemarkt werden kann, weil da Coca-Cola zum Beispiel ist, dann kann ich natürlich über diese Gegenpositionierung auch versuchen, diese Nummer zwei im Softgetränkemarkt zu erreichen. Das war so der Ansatz von Vitamalz in Deutschland. Und das war durchaus valide, hat auch gut funktioniert eigentlich.
Ja. Und es spricht ja auch genau die gegenteilige Zielgruppe an, ne? Weil ein Teil des Positionierungsprozesses ist es ja, man steht immer für etwas und automatisch gegen etwas. Das heißt, wenn man sich konkret gegen etwas positioniert, das beinhaltet es ja, ja, zielt man genau auf diese Zielgruppe ab, die sich beispielsweise mit dieser Marke oder mit dem Marktführer in dem Fall, mit der Nummer 1 nicht identifizieren können und hat die gegebenenfalls dann direkt auch für sich gewonnen.
Genau, also die Subline in den Vitamalz Werbespots war halt immer dann auch, nee, das ist keine Cola, das ist natürlich.
Ja.
Das heißt also auch schön nochmal hinten ein mitgegeben gegen dieses Zuckerprodukt, wo halt dann viele unnatürliche Inhaltsstoffe drin sind, beziehungsweise das wurde halt suggeriert, sondern wir sind halt ein guter deutscher Hersteller, natürliche Zutaten und so weiter. Das alles schwang darin mit. Wie gesagt, eine sehr gut ausgedachte Kampagne, die auch lange Zeit gelaufen ist.
Wie kann man das jetzt für den eigenen Karrierekontext nutzen? Ich denke da so ein bisschen an das Handwerk, muss ich in der Tat sagen, indem man sich für gewisse Dienstleistungen nicht, also vielleicht eher natürlichere Produkte oder Dienstleistungen ausspricht, wo man sagt, nee, das ist zwar der Marktführer in dem Segment, wir arbeiten aber eher mit diesen Produkten, weil die nachhaltiger sind beispielsweise. Das wäre ja so eine klassische Gegenpositionierung.
Ja, oder du hast ja gerade gesagt, wenn wir uns als Nummer zwei positionieren wollen, ich habe es eingangs gesagt, so die Nummer eins zu werden, erfordert häufig natürlich auch so ein Stück weit die Ellbogenmentalität, das Durchsetzen. Und das heißt natürlich auch, dass ich auch vielleicht mal gegenüber meinen MitarbeiterInnen auch ein bisschen strikter auftreten muss, weniger empathiefähig bin und einfach mal auch sehr rationale Entscheidungen unemotional rüberbringen muss. Und wenn ich jetzt natürlich anstrebe, die Nummer zwei zu werden, kann ich das natürlich schön mit dieser Gegenpositionierung verknüpfen. Das heißt, ich kann mich auch natürlich schön als Gegenpart zum Geschäftsführer, zur Geschäftsführerin halt positionieren, indem ich halt sage, okay, ich bin jetzt vielleicht eher so der empathische Typ. Ich bin der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin für mein Team und so weiter. Und das ist natürlich jetzt dann im Karrierekontext, wenn man dann halt schaut, okay, alle MitarbeiterInnen haben einen riesen Hals auf den CEO. da kann ich natürlich schauen, okay, die Position des smarten, sympathischen Ansprechpartners, der wirklich lockeren Ansprechpartnerin, die ein offenes Ohr hat, ist noch frei.
Ja.
Das ist meine Chance. Und dann kann ich natürlich auch vom Team gepusht werden.
Ja. Tipp an der Stelle, schaut doch einfach nochmal oder hört euch die Folge zum Thema Diskmodell an, wo ihr die unterschiedlichen Persönlichkeiten nochmal genauer kennenlernen könnt und identifizieren könnt. Das ist eine sehr gute Orientierung, um sich selbst besser kennenzulernen und das auch nochmal einzuordnen.
Genau, und für alle Experimentierfreudigen unter euch haben wir noch die vierte Möglichkeit, das ist die First to Market. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach, wie auch eigentlich mit die schwierigste, denn ich muss etwas liefern, was es so noch nicht gibt. Ich muss der Erste einfach am Markt sein. Aber im Unternehmenskontext ist das durchaus möglich.
Ja. Ein Beispiel wäre, wenn eine neue Software eingeführt wird und im Rahmen der Digitalisierung viele Unternehmen setzen derzeit auf digitale Lösungen. Und da gibt es natürlich wieder immer Kandidaten innerhalb des Unternehmens, die gesucht werden als, ja, First Mover, so nenne ich es jetzt mal an der Stelle, die sich mit dieser Software auseinandersetzen, die sich die Fähigkeiten aneignen und dann im Unternehmen auch teilen. Und das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, da einzutauchen, der Erste zu sein und diese Fähigkeiten zu erlernen und auch dann einen gewissen Stellenwert im Unternehmen zu haben und diese dann präsentieren zu können.
Da möchte ich auch nochmal auf die Folge Zukunft referenzieren,
ja,
weil genau das spielt da rein, wenn ich natürlich ja mich mit der Zukunft beschäftige und meinen Blick wieder öffne und schaue, wo geht mein Unternehmen hin, wo geht's mit der Branche hin, was für Neuigkeiten gibt es, kann ich dann natürlich auch antizipieren, was wird passieren in Sachen Digitalisierung, welche Skills werden gefragt sein und mir diese aneignen, um dann halt genau dieser First-to-Market innerhalb des Unternehmens zu sein oder auch innerhalb meiner Branche zu sein, um mich darüber dann natürlich auch einzigartig zu machen und relevant dann für mein Unternehmen oder halt die Branche. Und dann sieht es natürlich mit meinen Jobperspektiven unheimlich viel besser aus.
Ja. Ein Punkt, der mir dazu einfällt, wenn man jetzt mal so in die letzten Jahre zurückschaut, zum Beispiel als das Thema getrieben natürlich durch Corona auftauchte, dass man immer mehr digital unterwegs sein musste, wenn man sich da zu dem Zeitpunkt darauf fokussiert hat, ja, wie kann ich online präsentieren, wie kann ich grundsätzlich Online-Meetings gestalten, da war man wirklich da ganz vorne dabei, wenn man eine gewisse Expertise in dem Bereich relativ schnell aufgebaut hat oder in sehr, sehr kurzer Zeit dann auch aufbaut, um sich dann zu positionieren, okay, ich bin in der Lage, zum Beispiel eine Vertriebsveranstaltung online durchzuführen, dann hat das ja einen unglaublichen Wert gehabt. Klar, mittlerweile hat sich das relativiert, da alle auf den Zug aufgesprungen sind, aber es ergeben sich ja immer wieder Chancen in dem Zusammenhang. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, was diese Strategie beschreibt.
So, es gibt natürlich in allem auch, wie gesagt, Überschneidungen innerhalb der Strategien. Und du hast jetzt eine quasi auch schon ein Stück weit wieder mit angerissen. Das ist die heutzutage gängigste, nämlich halt die Positionierung als Experte, Expertin oder Spezialist, Spezialistin für etwas. Und das ist einfach deswegen, ich habe es ja gesagt, es war früher sicherlich an der einen oder anderen Stelle einfacher, sich zu positionieren, weil es einfach nicht so viel Angebot gab. Heutzutage haben wir, ja, wir haben mehr Menschen auf der Welt, wir haben mehr Leute, wir haben transparentere Angebote und so weiter und so weiter. Was natürlich dazu führt, dass es hier auch entsprechend schwieriger ist, sich zu positionieren. Wir haben einen besseren Zugang zu Wissen, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich mich jetzt positionieren will, dann ist halt so eine Expertenpositionierung durchaus angeraten. Und da gibt's natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann mir eine ganz bestimmte Nische raussuchen. Mhm. Ich kann mir ein bestimmtes Wissen aneignen, mich auf eine ganz bestimmte Branche oder Zielgruppe spezialisieren oder auch auf ein ganz bestimmtes Produkt. Und das wäre jetzt so im Unternehmenskontext. Innerhalb der eigenen Karriere ist das natürlich ebenso möglich.
Das lässt sich leicht auf den Karrierekontext übertragen, denn eine Nische zu finden, zum Beispiel einen gewissen Fachbereich, den kann man selbst für sich wählen, ist relativ einfach. Auch sich auf einen konkreten Wissensbereich zu spezialisieren, dort Wissen aufzubauen und einfach der Beste zu sein, jetzt schon gekoppelt an die Strategie, wenn man der Beste sein will, ist natürlich dann deutlich einfacher. Sich auf eine Branche zu spezialisieren, ist natürlich ebenfalls möglich. Zum Beispiel als Kundenbetreuer kann man für ein gewisses Kundensegment, eine gewisse Branche zuständig sein, die Probleme der Kunden besser kennen, auch wieder im Zusammenhang. Du hattest gerade schon gesagt, es gibt Überschneidungen damit, Wissen und auch Fachwissen aufzubauen in diesem Zusammenhang. Oder eine konkrete Zielgruppe kann ja auch sein, dass es ein gewisses Kundensegment gibt, also nicht nur eine Branche, sondern ein Kundensegment, auf das man sich spezialisieren kann. Zum Beispiel für den Bereich Consulting, man spezialisiert sich auf die Beratung von Geschäftsführern oder von Expertengruppen, um diese nach vorne zu bringen. Das wäre sozusagen sehr stark zugeschnitten und das hat dann auch dementsprechend einen Effekt.
Das sind so typische Strategien, die man wählen kann, wie gesagt, mit der Nischenpositionierung oder halt der Experten-Spezialisten-Positionierung als die gängigste Art. Und man kann natürlich aber auch Fehler in der Positionierung machen und damit wollen wir schon so ein bisschen auf das Ende der Folge einbiegen. Da gibt es nämlich durchaus vier, die man unbedingt vermeiden sollte.
Genau. Der erste Fehler, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist, macht es nicht zu kompliziert.
Genau.
Man kann viel über Positionierung sprechen und es gibt viele Punkte, die man durchaus beachten sollte. Doch am Ende des Tages gilt, umso einfacher, umso besser. Umso klarer ist es auch für euren Zielkunden, sei es euer Arbeitgeber oder sei es euer Kunde. Denn wenn das Ganze zu kompliziert wird, dann versteht dein Gegenüber dein Angebot eigentlich gar nicht mehr oder deine Dienstleistung, deine interne Dienstleistung, die du in dem Unternehmen lieferst oder überbringen möchtest.
Warum das ganz, ganz wichtig ist, da gehen wir in der übernächsten Folge drauf ein. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Auch eine sehr spannende Folge, da wird es um Statistiken gehen. Die zweite Geschichte. Der zweite Fehler ist, das spielt ein bisschen damit rein, mit der Kompliziertheit, dass man, dass es auch einfach nicht bekannt ist. Also wenn wir vom Unternehmensmarketing her kommt, dass auch innerhalb des Unternehmens die eigene Positionierung nicht bekannt ist. Also sagen wir jetzt mal, wir haben eine wirklich wunderschön ausgearbeitete Positionierung. Vielleicht ist sie auch gar nicht zu kompliziert, aber sie ist der Geschäftsführung bekannt, aber dem Vertrieb zum Beispiel nicht.
Ja.
Und die hängen da jetzt und haben natürlich den direkten Draht zum Kunden und sind auch in der Beratung des Kunden, aber können diese Positionierung einfach gar nicht mit Leben füllen und gar nicht übertragen.
Ja.
Das heißt, das, was eigentlich so schön ausgedacht wurde, verhungert irgendwo zwischen Geschäftsführung und wirklich ausführender, ausführendem Organ. Und das ist natürlich sehr dramatisch. Das heißt, das, wofür ich stehe, muss natürlich dann auch gelebt werden, muss bekannt sein, damit es dann auch dementsprechend wahrgenommen werden kann.
Wichtiger Punkt, und das ist ja auch ein Grundbestandteil dieses Podcastes hier, diese Inhalte, wenn man einmal seine Positionierung, seine Strategie für sich gewählt hat, das auch nach außen zu kommunizieren, klar zu kommunizieren, dass alle wissen, okay, dafür stehe ich, das ist mein Ziel, so kann ich euch helfen, und das macht ja Sinn.
Dafür stehst du, und da möchte ich nochmal auch auf den dritten Fehler kommen. Das ist nämlich, wir haben das Thema Klarheit jetzt so ein, zwei, dreimal ausgeschmückt. Was man unbedingt vermeiden muss, ist der Strategiewechsel, insbesondere natürlich der unnötige Strategiewechsel. Also, wenn ich einmal eine Position ausgearbeitet habe, stick to it. Also bleib erstmal unbedingt dabei, selbst wenn es nach kurzer Zeit noch keine Anzeichen dafür gibt, dass es erfolgreich sein wird. Es gilt, erst einmal alle Möglichkeiten auszuschöpfen, auch Geduld zu beweisen und erst einmal an der Sache dran zu bleiben und keinen Strategiewechsel vorzunehmen. Das hat bislang jedem Unternehmen Kopf und Kragen gekostet und das Genick gebrochen, die es halt versucht haben. Hier möchte ich noch einmal auf das Avis und Herz-Beispiel zurückkommen. Nämlich, Avis war dann irgendwann so erfolgreich durch die angesprochene Kampagne, dass sie übernommen wurden von einem anderen Unternehmen, wo die Unternehmenslenkung sich gedacht hat, hey, jetzt, wo wir doch so viel Geld investiert haben in Avis, möchten wir die Ziele auch ein bisschen höher schrauben. Und unser Anspruch ist jetzt, die Nummer 1 zu werden. Und eine entsprechende Werbekampagne wurde halt aufgesetzt. Wir wollen jetzt die Nummer 1 werden. Was ist passiert? Dieser Nimbus des kleinen Herausforderers und so weiter wurde eingebüßt. Infolgedessen ist Avis wieder straight in die roten Zahlen gerutscht. Das heißt, auch hier wieder dieser Strategiewechsel weg von der Nummer 2-Positionierung hin zu wir wollen die Nummer 1 werden, was auch, wie gesagt, all diese Sympathien kostet, war halt in dem Fall eine dramatische Fehlentscheidung. Und auch da das passende Beispiel dafür, wie schädlich sowas sein kann. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, ich möchte eine bestimmte Positionierung haben, bleibt dabei. Es sei denn wirklich, ihr merkt, das stößt auf so viel Gegenstrom und ist aus vielen Perspektiven nach einiger Zeit, die man das dann sieht, nicht empfehlenswert. Dann kann man es machen, um sich selbst zu schützen. Aber vorher, bleib bei deiner Sache, zieh's durch.
Ja. Christian, das wäre jetzt in der Tat auch mal eine Frage gewesen. Wann der richtige Zeitpunkt wäre, mal über einen Strategiewechsel nachzudenken? Hast du da vielleicht noch einen Tipp für uns?
Also nur, wenn alles dafür spricht. Wenn du nicht ganz 100% überzeugt bist oder nur so ein bisschen so, ich habe das Gefühl, ich könnte oder sollte mich jetzt vielleicht verändern.
Nein. Oder ich fühle mich damit nicht wohl, mit der Strategie.
Genau, dann wäre es natürlich angeraten. Nur dann schau, ob es wirklich, wirklich, wirklich Not tut. Also es gibt ja einen Grund, warum du dich einmal für die Positionierung entschieden hast, einmal für deine Strategie entschieden hast. Und das sollte man sich immer wieder auch vor Augen führen. Nur weil jetzt vielleicht mal einer daherkommt und dir sagt so, ja, nee, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Nicht verunsichern lassen, sondern wirklich erst einmal durchziehen. Es sei denn, es spricht wirklich super viel dafür. Soll heißen, keine Ahnung, du bist ein Unternehmen, was eine Produktion hat, die halt sehr umweltschädlich ist, und du hast halt dann seinerzeit eine Preisdumping-Strategie gewählt, was halt zur Folge hatte, dass du sehr umweltschädlich produzieren musst. Und jetzt merkst du halt, okay, es gibt gesellschaftliche Strömungen hin zu mehr Nachhaltigkeit. Die Kunden, die ich verliere, verliere ich deswegen, weil ich einfach nicht nachhaltig produzieren kann, weil denen das wichtig ist. Dann solltest du anfangen zu überlegen, okay, entspricht meine Position noch dem Zeitgeist? Kann ich damit noch langfristig wirklich gut fahren? Und wenn ich halt merke, gerade diese Langfristigkeit ist nicht mehr gegeben, dann macht es Sinn, das zu überprüfen, aber dann auch jetzt nicht gleich im blinden Aktionismus zu verfallen, sondern in Ruhe und wirklich überlegt zu handeln und zu schauen, muss ich jetzt komplett alles ändern oder was muss ich wie anpassen, um halt wirklich dann auch den Erfolg weiter zu bewahren. Weil ich sag mal, ein Unternehmen, was halt einen krassen Strategiewechsel fährt, weckt halt auch immer Zweifel beim Unternehmen. Und wenn du dich jetzt im Unternehmen halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise lange Zeit spezialisiert hast und auch für deine Positionierung bekannt bist, ja, und jetzt von heute auf morgen was komplett anderes machst, na klar, wenn da Zweifel laut, so nach dem Motto, warum ist das jetzt so? Und ne, also es macht keinen Sinn.
Ja.
Es sei denn wirklich, es gibt wirklich, wirklich wichtige Gründe, das zu machen.
Ja. Das bedeutet ja auch nicht, dass man eine komplette Strategie direkt über Bord wirft, sondern genau, adaptiert. Ne? Du hattest es gerade beschrieben, äußere Umstände ändern ja, sich. Zum Beispiel jetzt, ich möchte mich diesem Beispiel nochmal bedienen, ne? Die Corona-Pandemie. Wenn ja, ich vorher offline oder mich in erster Linie auf Offline-Veranstaltungen konzentriert habe, zum Beispiel, weil ich als Trainer irgendwo angestellt ja, bin, dann macht es natürlich Sinn, ne? Seine Digitalkompetenz zu stärken und auch in der Lage zu sein, digital zu präsentieren. Das ändert aber nichts grundsätzlich an der Strategie, die man verfolgt. Genau. Man will vielleicht ja trotzdem noch der beste Trainer in-house sein oder der beste Trainer in der Branche, in einer oder in einem Wissensbereich, das ändert ja nichts grundlegend an der Strategie, die Main-Strategie sozusagen, ja, sondern nur die Ausrichtung.
Und abschließend möchte ich zu einem meiner Lieblingsfehler kommen, weil die gar nicht so ganz offensichtlich sind. Ich sag mal, zu kompliziert, nicht im gesamten Unternehmen bekannt, Strategiewechsel, die sind alle durchaus einleuchtend. Ja. Aber die Markenausweitung ist es häufig tatsächlich nicht. Und hier möchte ich noch ein, zwei Worte zu verlieren, weil die wirklich, wirklich wichtig ist. Ja. Sie kommt auf der einen Seite, du hast immer auch von der Klarheit gesprochen. Und das ist genau das, was wir mit der Positionierung erreichen wollen, dass wir klar für etwas stehen. Und wenn wir jetzt aber hingehen und unser Angebot, unsere Marke mit zusätzlichen Produkten, mit zusätzlichen Features, Services aufladen, kann genau diese Klarheit verloren gehen. Und irgendwann weiß der Kunde nicht mehr, für was ich stehe. Es kann allerdings nur, wenn es lange gut überlegt ist, kann es gut sein, kann es gut funktionieren. In vielen Fällen tut es es aber nicht. Wann funktioniert es gut? Ein Beispiel dafür ist Tesla. Wie sind die vorgegangen? Tesla hat sich ganz zu Anfang auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisiert, nämlich Menschen, die First Mover sind, das heißt, die auch experimentierfreudig sind, aber auch Geld haben. Warum? Weil die Herstellungskosten eines E-Autos, als Tesla angefangen hat, waren extrem teuer. Das heißt, man konnte noch gar keine E-Autos für den Massenmarkt herstellen. Ich brauchte also eine bestimmte Zielgruppe. Und dieses Auto musste halt dann attraktiv für genau diese Zielgruppe sein. Und dieses wurde dann entsprechend auf den Markt gebracht. Und dann wurden weitere Modelle auf den Markt gebracht, die dann auch andere Zielgruppen angesprochen haben. Das heißt, hier fand die Markenaufwertung statt. Tesla von diesem ja hochpreisigen Auto hin zum Tesla als E-Auto-Hersteller. Anderes Beispiel ist, was man häufig vergisst, Amazon ist heute das Synonym für den Online-Markt oder den Online-Shop. Aber sie haben angefangen als Online-Buchshop. Das heißt auch hier diese Positionierung auf eine bestimmte Nische und erst dann sind sie größer geworden. Auch hier hat die Markenausweitung im Großen und Ganzen hat sie gut funktioniert, dass sie heute die Nummer eins sind. So kann natürlich auch diese Experte, Spezialist für Positionierung ein Sprungbrett sein, um höhere Sphären zu erreichen. Und insofern, so kann Markenauswertung funktionieren. Ja. In vielen Fällen tut sie es aber nicht, weil, wenn wir jetzt nochmal auf Unternehmen schauen, passiert häufig ein Fehler, dass nämlich eine Markenausweitung aus der internen Sicht des Unternehmens stattfindet. Soll heißen, es wird geschaut, wir haben zum Beispiel eine bestimmte Modellpalette, wir sind Autohersteller und uns fehlt noch ein hochpreisiges Modell. Aber es wird nicht geschaut, ob es überhaupt vom Markt gewünscht ist. Worauf will ich hinaus? Vielleicht kennt der ein oder andere noch das Beispiel des VW Phaetons. Als Volkswagen mal versucht hat, ein wirklich hochpreisiges Modell auf den Markt zu bringen, weil sie meinten, ey, das fehlt uns noch. Mhm. Was ist passiert? Es ist komplett gefloppt, weil einfach Volkswagen nicht dafür steht, weil es mit Audi innerhalb des Konzerns sowieso auch ein Hersteller für hochwertige Automobile gab. Das heißt, da wurde auch intern noch eine Konkurrenzsituation aufgebaut. Und dementsprechend wurde die Marke eigentlich ein Stück weit beschädigt, weil sie nicht mehr für den Kern steht, nämlich für Autos, für den, ja, angefangen vielleicht für den schmaleren Geldbeutel, aber so für den mittelgut verdienenden Menschen. Das ist halt das Problem gewesen. Und dadurch war es auch unglaubwürdig, was da passiert ist. Und dementsprechend, was das halt für den beruflichen Kontext heißt, ganz einfach, bleib bei der Linie, steh für etwas, bleib dabei und schaff dir nicht noch das drauf, das drauf, das drauf, weil das verwässert langfristig dann halt auch wieder die eigene Positionierung.
Wenn ich das kurz zusammenfasse, also wie ich es jetzt so mitgenommen habe, das heißt, manchmal habe ich ja keinen Einfluss darauf. Manchmal verändert sich mein Aufgabenbereich, weil sich der Bereich grundsätzlich, in dem ich arbeite, verändert. Aber in diesem Zusammenhang immer die Frage zu stellen, okay, welche Dienstleistung biete ich jetzt zusätzlich an oder welches Kundensegment bediene ich jetzt zusätzlich? Passt das zu meiner eigenen Positionierung? Muss ich gegebenenfalls meine Strategie adaptieren? Oder allein dieses Bewusstwerden, welchen Einfluss es auf meine Positionierung haben kann, ist ja schon sehr viel wert, um entgegenzuwirken. Zum Beispiel, vielleicht lässt sich der ein oder andere Aufgabenbereich, der jetzt dazugekommen ist, auf eine andere Person im Unternehmen auslagern, sodass die eigene Positionierung nicht gefährdet wird, beziehungsweise es nicht diesen Verwässerungseffekt gibt.
Genau. Was man halt immer machen kann und was ich auch sehr empfehlenswert finde, einfach auch mal rumzugehen und zu fragen, ey, wofür stehe ich eigentlich? Also mal
ruhig oder zu wie nimmst du mich wahr?
Genau, ruhig zu einer Kollegin, zum Kollegen gehen und mal fragen, ey, was denkst du, was ist mein Aufgabenbereich oder, ne? Und wenn dann Assoziationen kommen, die gar nicht meinem inneren Bild, meiner Positionierung entsprechen, dann sollte ich noch mal an der Klarheit arbeiten und ja, an der Wahrnehmungsfähigkeit.
Du bist der nette Kollege, der immer vorbeikommt zum Kaffee trinken und quatschen. Falls das regelmäßig gesagt wird, dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, so, was da schiefgelaufen ist.
Und wenn das schon die eigenen Kolleginnen und Kollegen sagen, was soll dann erst die Geschäftsführung von mir denken? Also da habe ich immer wieder Anknüpfpunkte und das sollte ich aber auch nutzen, diese externe, diese Objektivität. Ja. Ruhig mal nachfragen, weil das hilft einem auch langfristig dann halt weiter, wie die eigene Positionierung dann halt ausgestaltet werden kann.
Sehr gut. Christian, ich glaube, wir haben heute gut was hingelegt
an Content. Ja, eine lange, lange Folge. Ja. Deswegen nur ganz kurz der Hinweis, es wird ein Goodie geben auf www.karriere.marketing. Einfach für die Mailingliste anmelden. Dort wird dann eine E-Mail kommen und innerhalb der E-Mail wird es ein Goodie geben, was euch noch weiterbringt zu diesem Thema. Ihr werdet die Strategien nochmal finden, ihr werdet die typischen Fehler nochmal aufgeschrieben finden, sodass ihr da natürlich auch nochmal ein bisschen Material zur Folge habt. Und ihr findet auch alle Goodies der vorangegangenen Folgen, also das komplette Komplettpaket. Richtig viel wertvoller Content, den wir da raushauen. Ja. Plus, man findet uns auch in den Social-Media-Kanälen.
Sei es auf LinkedIn, YouTube, wo ihr uns auch live und in Farbe sehen könnt, auf Facebook, auf Instagram. Schaut vorbei, schreibt uns gerne einen Kommentar. Hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Fragen? Oder habt ihr vielleicht auch mal Themen, die wir besprechen sollen? Schreibt uns gerne, dann können wir das aufnehmen und verarbeiten.
Wir hören und sehen uns am nächsten Dienstag zur neuen Folge Karriere Marketing Podcast. Bis dahin, habt eine sehr gute Zeit.
Bis dann, ciao.
Karriere Marketing Podcast.
Karriere Marketing Podcast.
Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.